Predige heute über Epheser 5, Vers 18. Werdet voll Geistes. In diesen drei Worten ist die Revolution eines Christen ausgedrückt. Ob sein Leben für Gott brauchbar ist oder nicht. Werdet voll Geistes. Dieser Tage fuhren wir hinter einem Motorradfahrer hier. Und das war auf der einen Seite lustig, leider. Auf der anderen Seite auch gefährlich. Denn er fuhr mal auf der rechten Seite und mal auf der linken und mal so ganz schräg, sodass man dachte, er fällt nun ganz um. Und uns wurde ziemlich schnell deutlich, dass dieser Mann sehr betroffen war. Und ich denke, das ist ein Beispiel, wie die geistige Alkohol, geistige Füllung eines Menschen seinen Wandel bestimmen kann. So dass andere die Füllung erkennen, obwohl sie mit ihm gar nicht gesprochen haben, wie wir. Nun, es kommt darauf an, welche Füllung Christen haben. Ich hoffe nicht diese Füllung. Es könnte sein, dass der Heilige Geist Menschen auch in dieser Weise erfüllt, so dass sie in ihrem Wandel deutlich machen, welche Füllung sie haben, nämlich die des Heiligen Geistes. Werdet voll Geistes. Das ist ein Befehl. Kein wird dieser Segen von Gott verweigert, voll Geistes zu werden, aber auch kein wird die Verantwortung dafür abgenommen, dass er voll Geist wird. Hier steht nicht, es ist ein Vorrecht für besonders privilegierte Christen, solche geistlichen Helden, dass sie voll Geistes sind. Hier steht nicht, dass es ein Vorrecht sei, sondern eine Pflicht. Werdet voll Geistes, ist ein Befehlssatz. Die größte Sünde eines Ungläubigen ist die, dass er meint, zu Gott Ja zu sagen, aber in Wirklichkeit zu Christus Nein sagt. Viele Menschen können etwas mit Gott anfangen, angeblich, aber Jesus Christus hat in ihrem Leben keinen Raum. Das ist die größte Sünde eines Ungläubigen, Christus zurückzuweisen. Die größte Sünde eines Gläubigen ist die, dass er das überfließende, geisterfüllte Leben zurückweist. Also sagt, die Hauptsache ist, ich bin jetzt gläubig, ich habe ewiges Leben und das reicht. Es reicht nicht, sonst gäbe es diesen Befehl nicht, werdet voll Geistes. In Apostelgeschichte 4, Vers 31 wird ausgesagt, dass die Gemeinde zusammen war, gemeinsam gebetet hat, es waren über 100 Leute, und als sie gebetet hatten, erbebte der Ort und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Alle heißt also nicht nur diese 12 Jünger, sondern über 100, alle einzeln. Ich weiß nicht, wie viele Personen wir heute Morgen sind hier, aber es könnten 60 oder 70 sein. Alle können erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Es gibt nur einen Grund dafür, dass es nicht geschieht, wenn die Sünde in ihrem Leben Gott daran hindert, sie zu erfüllen. Nun, wir können erfüllt werden, und diese Erfüllung hat eine dreifache Auswirkung. Erstens, sie garantiert die bleibende Gegenwart Jesu in unserem Leben. In Epheser 3 heißt es von Vers 16 und 17, Gott gebe euch, dass ihr durch seinen Geist mit Kraft gestärkt werdet am inwendigen Menschen, damit Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne, indem ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Durch den Geist bekommt Christus ein Anrecht, in uns bleibend zu leben. Das ist der erste Punkt, die bleibende Gegenwart des Herrn. Der zweite, das heilige und schöne Leben Jesu gewinnt im Leben eines Gläubigen Gestalt durch den Geist. In 2. Korinther 3, Vers 17 und 18 steht, Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und dann geht es weiter. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden dadurch in dasselbe Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie von dem Herrn aus, welcher Geist ist. Das heißt, das Leben Jesu wird im Gläubigen entfaltet durch den Geist. Und Sie werden mir recht geben, dass bei einem Fotoapparat kein Bild auf diesen lichtempfindlichen Film kommt, es sei denn, dieser Film würde belichtet werden. Ohne Licht gibt es dort überhaupt keinen Eindruck, keine Gestalt. Ohne den Heiligen Geist, sozusagen das Licht Gottes, wird die Schönheit des Lebens Jesu niemals in einem Gläubigen entfaltet. Da passiert überhaupt nichts. Aber mit ihm ist das möglich. Und dann ist es auch möglich, dass sich im Leben von Gläubigen eine neunfache Frucht ergibt oder neun Tugenden sich entwickeln. Wie sie in Galater 5, Vers 22 stehen, wo es einmal heißt, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Ich kann ein Pferd von vorne und hinten aufzäumen, wenn es auch einmal vielleicht nicht so gut sein wird. An dieser neunfachen Frucht kann ich prüfen auch, inwieweit die Erfüllung dieses Geistes das eigene Leben bestimmt. Denn wenn all diese neuen Dinge in meinem Leben vorhanden sind, ist es schön. Wenn sie fehlen, oder zumindest etliche davon fehlen, dann fehlt irgendwo auch die Erfüllung dieses Geistes. Denn es heißt ja, es ist seine Frucht. Außerdem wird drittens uns die übernatürliche Kraft Jesu gegeben durch den Geist. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, und dann sagt er, wir sollen den Menschen von Jesus erzählen, damit sie zum Glauben kommen. Das ist eine übernatürliche Aufgabe, und dazu stellt er uns die übernatürliche Kraft Gottes zur Verfügung. So heißt es auch in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Dazu möchte ich sagen, damit kein Missverständnis entsteht, der Heilige Geist ist nicht die Kraft Gottes, sondern der Heilige Geist ist eine Person und keine Kraft, aber er schenkt Kraft. Das ist eine Wirkung seiner Gegenwart. Und dieser Geist sorgt dafür, dass Menschen an Jesus glauben und im Glauben bleiben und wachsen. Ich denke an ein Bild, wo von einem See so kleine Bäche in das umliegende Land fließen und die Felder sehr fruchtbar sind durch diesen See. Da fragte jemand, wie kommt es, dass dieser See immer überfließt, wo er doch gar keinen Zufluss hat? Und die Antwort war sehr einfach. Der See hat auf dem Grund des Sees laute Quellen. Und deshalb kann dieser See ohne Zufluss von außen sichtbar ständig überfließen und sein Wasser abgeben an die umliegenden Felder. In der Bibel gibt es ein Wort, alle meine Quellen sind in dir. Und wenn dies stimmt, dass alle unsere Quellen in Jesus Christus sind, dann ist die Folge davon ein überquellendes Leben. In Johannes 7 heißt es, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, nämlich von den Menschen, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Ströme lebendigen Wassers heißt Ströme des Segens, werden ausgehen von Christen, die Jesus lieben und ihm ihr Leben vollständig öffnen. Wo fließen diese Ströme hin? Sie fließen in das Leben anderer Menschen hinein, um sie zu segnen. Und dann, wenn andere Menschen zu Jesus kommen und trinken, das heißt ihren Lebensdurst stillen, indem sie zu Christen kommen, und von ihnen Segen empfangen. Das alles ist sehr schön, was ich sagte, aber es ist nicht selbstverständlich. In Epheser 4, Vers 30 heißt es, betrübt nicht den Heiligen Geist. Ich kann also diese Erfüllung verpassen dadurch, dass ich den Heiligen Geist betrübe. Was bedeutet das? Ich meine, es gibt einen Wortunterschied zwischen betrüben und verärgern. Wenn ich einen Menschen liebe und irgendwo ist zwischen uns etwas, was stört, oder er tut etwas anderes, was ich nicht erwartet habe, kann es sein, dass ich betrübt bin. Wenn mir irgendein Wildfremder auf den Fuß tritt, kann es sein, dass ich verärgert bin. Ich meine, betrübt sein hat etwas mit Liebe zu tun. Und wenn es heißt, betrübt nicht den Heiligen Geist, würde das bedeuten, ihr liebt euch und beeinträchtigt seine Liebe nicht, enttäuscht ihn nicht. Wie betrübe ich den Heiligen Geist? Wie betrüben Sie ihn? Indem in Ihrem Leben Sünde bleibt, obwohl Sie sie erkannt haben als Sünde. So betrüben Sie den Heiligen Geist. Und dabei betrüben Sie nicht nur ihn, sondern Sie sagen dabei Ja zu Satan. Gott möchte keine goldenen Gefäße haben, die er füllt, also keine hervorragenden Persönlichkeiten, die er füllt mit seinem Geist. Er sucht nur reine Gefäße, die gereinigt sind. Und da gibt es eine zweite Aussage in 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Dämpft nicht den Heiligen Geist. Was bedeutet dämpfen? Indem Gott ihnen irgendwann einmal seinen Willen ganz deutlich macht. Ich will jetzt, dass du eine Aufgabe übernimmst. Vielleicht, dass du einen kleinen Gebetskreis gründest mit deinem Freund. Dass du täglich die Bibel liest. Dass du irgendeinen Menschen aufsuchst, um mit ihm über Jesus zu sprechen. Dass du irgendetwas in deinem Leben, was du gestohlen hast, zurückgibst. Dass du zu irgendeinem hingehst und dich entschuldigst. Gott kann ganz deutlich sprechen. Er kann ihm es so klar machen, dass überhaupt kein Zweifel besteht, dass dies sein Wille ist. Und wenn wir dann sagen, nein, ich habe keine Zeit dazu, ich habe etwas anderes vor, oder ich habe keine Lust dazu, ist mir unangenehm, dann dämpfen wir den Heiligen Geist. Wir sagen zu dem Willen Gottes, den wir erkannt haben, nein. Und damit sagen wir automatisch ja zu allen bösen Mächten. Wenn ich zu Gott Nein sage, sage ich automatisch Ja zu Satan. An dieser Stelle. Das ist sehr unangenehm. Ich meine, Gott ist nicht so sehr daran interessiert, dass Menschen irgendetwas für ihn tun. Ich vermute, dass jeder, der heute Morgen hier ist, bereit wäre, irgendetwas für Gott zu tun. Gott ist daran interessiert, dass Menschen bereit sind, alles für ihn zu tun. Nicht nur, wenn sie gerade einmal Lust haben, weil sie ein paar Minuten Zeit übrig haben. Dass sie bereit sind, alles für ihn zu tun, weil sie bereit sind, ihr ganzes Leben ihm zu öffnen. Die Sehnsucht des Heiligen Geistes in uns und für uns ist eine Reinigung. Hausfrauen würden das gut erkennen. Wenn die Sonne scheint, stellt man plötzlich fest, dass die Fenster nicht geputzt sind. Ja, dass da Staub ist und Fingerabdrücke und was nicht alles. Ohne Sonne ist das nicht so schlimm. Da sieht man das nicht so genau. Man erkennt auch den Staub sehr viel besser mit Sonne und hellem Licht. Der Heilige Geist hat eine Wirkung wie die Sonne. Eine schöne Wirkung. Und er überführt uns von Sünde in unserem Leben. Wobei es sein kann, dass er heute noch einem deutlich macht, das ist Sünde, von dem er vor 5 Monaten noch gesagt hat, das kann niemals Sünde sein. Oder vielleicht gestern noch gesagt hat, das ist keine Sünde. Der Heilige Geist tut es nicht, um uns zu ärgern, sondern um uns zu helfen. Denn alle Dinge, die wir als Sünde erkennen, können wir auch loswerden. 1. Johannes 1, Vers 7 heißt es, das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Der Heilige Geist zeigt, dass er bedrückt ist und auch warum er bedrückt ist. Das heißt, er nennt in deinem, in meinem Leben die Dinge beim Namen. Er zeigt ganz deutlich, woran es liegt, dass etwas schief liegt. Und was können wir dann tun? In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Es geht also um ein offenes Bekenntnis der eigenen Sünde. Es geht nicht darum, dass einer Bedauern zeigt, dass einer Gewissensbisse hat, dass einer sein Kopfkissen nass heult, weil er so enttäuscht ist über die schlechte Entwicklung in seinem Leben. All das zählt vor Gott nicht viel. Es geht darum, dass einer ganz offen sagt, Herr, an diesem Punkt, in dieser Entwicklung, ist in meinem Leben Sünde. Vergib mir. Und dass dabei keine Selbstentschuldigungen mehr eingebaut sind. Aber du weißt ja, der andere hat mich herausgefordert und die Umstände waren schuld. Das möchte Gott wahrscheinlich gar nicht hören. Das weiß er sowieso. Es geht um ein freimütiges, volles Bekenntnis. Unter Umständen auch um ein Bekenntnis vor anderen Menschen. Wenn Menschen da sind, zwischen denen und mir eine Schranke aufgebaut ist durch eigene Schuld, kann es sein, dass es notwendig ist, mit ihnen darüber zu sprechen. Und dass erst dann Gott auch völlige Freiheit schenkt. Der Heilige Geist möchte, dass wir von allem gereinigt werden, nicht nur von etwas. Wobei ich wahrscheinlich kein Geheimnis verrate, wenn ich gewaschene Finger habe und fasse ein Tischtuch an, das weiß ist, wird das Tischtuch dadurch nicht sauberer als vorher. Das heißt, die Sauberkeit meiner Hände färbt nicht ab. Wenn ich aber sehr dreckige Hände habe und fasse dann ein ganz sauberes Tischtuch an, weiß, kann es sein, dass dieses Tischtuch sich an der Stelle etwas verändert, weil eben die Farbe meiner Finger sich auf das Tuch überträgt. Sauberkeit färbt nicht ab. Unreinheit färbt ab. Wenn ihr Leben unrein ist, schmutzig in irgendeiner Beziehung, das färbt ab auf ihre Umgebung. Wenn es sauber ist, färbt es nicht ab. Der Heilige Geist möchte uns reinigen. Und zwar von innen nach außen. Sie wissen wahrscheinlich, wenn man ein Auto hat, reicht es nicht nur, dass man es innen putzt, sondern man muss es auch außen putzen, von Zeit zu Zeit. Und umgedreht, nicht nur außen, sondern auch innen. Der Heilige Geist möchte uns reinigen, die innersten Wünsche und auch unser äußeres Verhalten. Wenn irgendetwas in unserem Leben unbereinigt bleibt, ist ganz klar, dass die machtvolle Gegenwart Gottes nicht da ist. Auch wenn der eine Jesus wirklich in seinem Leben hat. Das kann man belegen auch an einem biblischen Beispiel. Das alte Volk Israel hat einmal eine Stadt erobert, die Stadt Jericho, durch einen geistlichen Sieg ohne Waffen. Sie waren ganz begeistert. Toller Sieg. Und Gottes Auftrag war, alles, was in der Stadt ist, zu vernichten, nichts mitzunehmen, keine Beute zu machen. Dann kamen sie an den nächsten kleineren Ort, es war so ein kleines Dörfchen, sagten sie, das werden wir ganz schnell erobern. Und dort erlitten sie eine starke Niederlage. Sie waren enttäuscht und sagten, diese Riesenstadt haben wir erobert, das kleine Dorf nicht. Woran liegt das? Und Gott machte ihnen dann deutlich, in eurer Mitte ist einer, der hat etwas gestohlen. Ein einziger von vielen tausend hat etwas gestohlen aus der Stadt Jericho. Der hat etwas an sich genommen, was ihm nicht gehört. Und solange das nicht geklärt ist, werdet ihr keinen Sieg haben. Übertragen auf unser Leben. Wenn in deinem Leben einige Dinge sind, die in Gottes Augen nicht in Ordnung sind, ist auch im restlichen Leben kein Sieg. Keine überwindende Macht Gottes. Solange bis dies bereinigt ist. Und ich glaube, dass dies der Auftrag dieses Gottesdienstes ist. Reinigung. von erkannter Sünde. Gott gibt mir niemals den Auftrag, einen Spaten in die Hand zu nehmen, jetzt in meinem Leben zu fragen, ist da noch was und da noch was? Nein. Dinge, die er zeigt, sind zu bereinigen. Dinge, die er nicht zeigt, stören mich nicht. Und wenn sie bereinigt werden, dann kommt die Kraft Gottes neu zum Tragen. Wenn ich alles zusammenfasse, was ich gesagt habe, war der Einstieg, man kann am Verhalten eines Betrunkenen erkennen, von welchem Geist er beseelt ist. Ein Christ ist mit einem anderen Geist beseelt, aber an seinem Verhalten könnte man diese Füllung auch erkennen. In der Bibel heißt es dann, werdet voll Geistes, wobei das weder ein Vorrecht ist noch ein besonderes Privileg, sondern eine Verpflichtung für jeden Christen. Wenn wir voll Geistes werden, haben wir die bleibende Gegenwart Jesu. Sein schönes Leben wird in uns entfaltet und die Kraft Gottes ist da, in einer überfließenden Weise die anderen Menschen zum Segen wirkt. Werdet voll Geistes.